Vielen Dank, Herr Krämer. Das ist richtig. Wir stehen ja alle ein bisschen unter dem Eindruck des gestrigen Films nochmal. Ich kannte ihn auch nicht. Starker Eindruck, der so ein bisschen in die Chemie der eigenen Radikalisierung dieser Zeit zurückführt. Ich gehörte also ganz klassischerweise zu denen, für die das ein Erweckungserlebnis war. Was nicht heißt, dass ich nicht vorher schon politisch aktiv gewesen wäre, was nicht heißt, dass es vorher schon Proteste gegen den Krieg in Vietnam und anderes gegeben hätte, aber das war ein Erweckungserlebnis, in dem sich plötzlich die Sprache radikal änderte. 35% der deutschen Studenten sagten Ende 1967 bei einer Umfrage, sie dächten wie Dutschke. Aber wer war Dutschke? Dutschke war jemand, der ja fast in einer Welt der sozialistischen Doktrinen lebte, wie kaum jemand sonst. Also da war eine Identifikation plötzlich im Raum und ein Strom von Bewegung und von Ereignissen, in dessen Chemie man seine eigene Chemie veränderte. Das ist auch ein bisschen für mich der Grund, warum ich habe ja hier über die RAF im Feld der internationalen Konflikte zu sprechen, alle diese Erklärungen 1:1, also da war nun dieser Scharbesuch, dieser moralisch empörende Scharbesuch und da haben wir protestiert und dann passierten diese Dinge oder da war der Krieg in Vietnam. Natürlich, wenn ich mal auf das Referat von Herrn Ströbele mich gestern zurückbeziehe, ein Anwalt so sagen wird, ja, das hat diese Radikalisierung ausgelöst. Dann muss ein Anwalt das gewissermaßen als mildernde Umstände für seine Mandanten ins Feld führen. Wenn ich aber selbst gewissermaßen der Mandant bin, ja, dann muss ich mich fragen, was ist mit mir selbst da passiert? Was ist mit mir in diesem Strom von Bewegung passiert? Wie kommt es, dass, und da gibt es ja keine kurzschlüssigen Zusammenhänge, dass beispielsweise ein Ereignis am 2. Juni 1967 ja irgendwie so als Startschuss gilt für beispielsweise dann einen bewaffneten Kampf, den man im Frühjahr 1970 aufnimmt und der ja nichts Geringeres vorhatte, als sich als die Fraktion einer kämpfenden Roten Armee der Völker der Welt zu gerieren und zu begreifen, die nach dem Wort von Che Guevara nun den Kampf im Bauch der Bestie aufnimmt. Ja, das ist ja eine solche lebensgeschichtlich-existenzielle Entscheidung, dass es da so kurzschlüssige Verbindungen nicht gibt. Man muss also ein bisschen auf diesen ganzen Bewegungsstrom und diese Chemie der inneren Veränderungen schauen, wenn man versuchen will, dieses hochsubjektive Ereignis dieser radikalen Jugendbewegung dieser Zeit zu entschlüsseln. Und nur so wird man auch dem Ereignis überhaupt näher kommen. Es wäre ganz schwer zu sagen, was eigentlich, nehmen wir das berühmte Jahr 1968, von dem man ja erst, wie der Wolfgang Kraus einmal herausgefunden hat, erst Anfang der 80er Jahre überhaupt begonnen hat zu sprechen als Chiffre für something. Ja. Also wie dieses berühmte Jahr 68 als Ereignis eigentlich zu beschreiben wäre. Also worin war es dramatischer, so viel dramatischer als 1958 oder 1978 oder 2007, ja, in 8 sind wir ja noch nicht, lässt sich schon gut an, ja. Also es geht eigentlich immer auch, wenn man so etwas beschreibt, ein solches Bewegungselement und Bewegungsphänomen und diese Entstehung einer politischen Generation in diesem Bewegungsstrom, ebenso um die Ereignisse wie um die inneren Resonanzen dieser Ereignisse. Aus den Ereignissen selber 1:1 kann man das, was dann passiert, nicht so ohne weiteres ablesen. Also was waren so Grundbedingungen dieser Zeit und was waren die inneren Resonanzen? Ich denke, eine vielleicht viel zu wenig berücksichtigte Grunderfahrung dieser politischen Generation war die der Ost-West-Teilung. Also ich habe noch sehr lebhafte Erinnerungen an die Kuba-Krise 1962, diesen Moment, als die Welt am Rand eines atomaren Abgrunds stand einen ganz kurzen Moment lang und dann drehten die Schiffe ab, die Raketen wurden wieder abgezogen und alles war wie ein Spuk vorbei. Ja, es hat keine 14 Tage gedauert. Ich behaupte aber, dass das für diese Nachkriegsgeneration, für sehr viele, so etwas wie das Grundvertrauen in diese Welt erschüttert hat. Nun war ja der jugendliche Held dieser Auseinandersetzung für sehr viele noch damals John F. Kennedy, der im Jahr darauf dann im eigenen Land durch einen Attentäter erschossen wurde. Was ein weiterer massiver Faktor der Desillusionierung oder der Entidealisierung war, für eine Nachkriegsjugend, die ja gerade durch US-amerikanische Filme, Musiken, Jugendstile, Pop, Rock und so weiter, als ein kulturelles Antidotum gegen die christlich-konservative Abendländerei der 50er Jahre, die das gerade erst entdeckt hatte. Also wir befinden uns dort in solchen Prozessen einer rasenden Entidealisierung und des Wunsches, aus dieser atomar erstarrten Ost-West-Konfrontation auszusteigen. Es gab ja auch so etwas wie eine 58er-Bewegung, die sich um den Atomtod drehte. Ja. Friedensmarsch, Rune, ist ein sehr düsteres Symbol. Also der Wunsch, aus dieser atomar erstarrten Konfrontation auszusteigen, produzierte oder war ein Grundelement einer neuen Linken, die sich von der alten KP-nahen oder Dissident, aber doch auf die KP-orientierten Linken wesentlich unterschied durch die Konstruktion einer mythologisch überhöhten Dritten Welt. Dritte Welt war ein Ausdruck, den man zwar philologisch in die 50er Jahre zurückverfolgen kann, aber in den Sprachgebrauch kam dieser Begriff überhaupt erst in den 60er Jahren. Das war etwas Drittes, ja, ein mythisches Drittes. Und dann der Krieg in Vietnam, den man ungefähr 65, 66 in all seiner Verfehltheit und Grausamkeit wahrzunehmen begann, verwandelte sich dann ein bisschen schon in der Perspektive dieser mythisch überhöhten Dritten Welt, eben dann nicht nur in einen moralisch empörenden Kriegszug gegen ein um seine Unabhängigkeit kämpfendes, kleines, armes Land, sondern wurde in bestimmter Weise zum Fanal eines weltweiten Befreiungskampfes, von dem man selbst dann ein Teil sein wurde. Aber das gehört eben genau schon in die Chemie dieses Jahres 67 hinein. Es machte ja einen Unterschied ums Ganze, ob man sagte Frieden in Vietnam, ob man sagte Amis raus aus Vietnam, ob man sagte Waffen für den Vietcong oder ob man sagte Sieg im Volkskrieg schafft zwei, drei, viele Vietnams. Ja? Dann wollte man diesen Krieg nicht beenden, dann wollte man ihn gewinnen. Ja? Man rückte ihn in das apokalyptische Feuer einer weltgeschichtlichen Entscheidungsschlacht. Und in diesem Jahr 67 starb ja auch der Apostel, dessen Bilder des Todes, Che Guevara, ja wirklich wie die Kreuzabnahme Christi aussahen. Und von dem stammt ja diese Parole und von ihm eben auch dieser testamentarische Satz, eben an die Jugend der Metropolenländer, wie man damals sagte, den Kampf in der Brust der Bestie aufzunehmen. Das war ihre Aufgabe. Ja. Warum erreichte einen aber dann diese Parole? Das eben hängt, will ich nochmal darauf zurückkommen, eben mit diesem, in Deutschland jedenfalls, in jedem Land war das ein bisschen anders. In Amerika war das sicher alles etwas früher. Ja, die Rebellen von Berkeley, die waren ja auch mit dem Vietnamkrieg existenziell befasst. Jeder musste sich ja fragen, gehst du nach Vietnam oder nicht? Für uns war das ja ein fernes Ereignis, was sich so für uns nicht stellte. Bei uns war es eben dieses Erweckungserlebnis dieses 2. Juni. Vorausgegangen war ja die Publikation des von Enzensberger angeregten Buches Iran als, wie hieß es, Modell einer dritten, bitte? Modell eines Entwicklungslandes, ja. Also da war einmal dieser Faktor eben dieses Interesses für die dritte Welt. Dieser Rudi Dutschke zum Beispiel, eigentlich ja ein aus der DDR kommender Protestant, Heidegger, Sartre, Marx und so weiter, Neues Testament sehr intensiv gelesen. Ich fängt ja dann an, ab 65, auch schon im Rahmen dieser Staatsbesuche in Berlin, sich in so etwas wie eine Drittweltgruppe, würde man heute sagen, einzuklinken, nannten sie, da sieht man die ironische Brechung, die Viva Maria-Gruppe. Und es gab, Viva Maria war dieser Film mit Brigitte Bardot, und da war natürlich schon ein bisschen spielerische Revolutionsromantik drin, mexikanische Revolution, ja. In den Begriffen von Franz Fanon, 66 auf Deutsch erschienen, die Verdammten dieser Erde, die Barfüßigen, die zum Sturm auf die Städte ansetzen. Also es war schon so als Bild im Hintergrund. Dieses Buch erschien ja in hoher Auflage. Enzensberger war der Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift Kultur, Kursbuch. Das war ja auch der Start dieser Reihe Roro aktuell mit dieses Buch. Und das waren ja dann Bücher, Schriften, die, weil wir uns immer so als kleine radikale Minderheit damals sahen oder fühlten, ja von heute aus gesehen unerhörte Auflagen erzielten. Das heißt, im Bereich einer irgendwie schon linksorientierten Intelligenz, ja, fühlte sich ja Kanzler Erhard schon 66 bemüßigt, von der Reichsstiftungskammer als der Gruppe 47 als der Reichsstiftungskammer. Also sie fühlten sich ja schon bedrängt. Es gab jedenfalls ein sehr starkes Element, weil viele auch sich gewundert haben über diesen scharfen polemischen Text dieses Films. Nein, nein, der war ganz zeittypisch. Ja, das gab es. Ja, das war ein Stück dieser Chemie. Man kann sich ja fragen, warum überhaupt dieser Scharbesuch so inszeniert wurde. Das hatte eben mit dieser großen Weltsituation dieses Ost-West-Konfliktes auch zu tun. Iran war ein Schlüsselland und da wurde also dieser ungeheure Staatsbesuch dort veranstaltet. Aber bitte sehr, dieser Staatsbesuch ging doch unglaublich schief dort. Ja? Er ging doch schief. Ich meine, auch wie nah kam man an den Schah doch ran, ne? Also von heute aus gesehen mal, aber er ging ja schief. Es waren ja nicht alle diese winkenden Mütterchen, die man erwartet hat, die mal den Schah sehen wollten, die waren nicht da, sondern es waren die da. Und das ausgerechnet in West-Berlin. Und West-Berlin war so etwas wie die Frontstadt, und das können Sie wörtlich nehmen. Es war unter alliierter Verwaltung, es war die Frontstadt des Kalten Krieges, und genau diese Frontstadt des Kalten Krieges wird zu so etwas wie einem Hochdruckkessel, in dem sich alle diese radikalen Jugendbewegungen ausbilden, bevor sie dann auf Westdeutschland überspringen. Ja, also wir in Tübingen damals waren noch weit davon entfernt, ja, aber dann kam dieser Funke aus Berlin und dann geriet man überall in Bewegung. Also dieses West-Berlin war dieser Hochdruckkessel. Und dann eben war dieser Iran der Modellfall dessen, ach, das ist die freie Welt. Ja? Also im Zuge dieses Prozesses der rasenden Entidealisierung, wie ich das nennen würde, der eigentlich einige Jahre noch vorher idealisierten, in vieler Hinsicht idealisierten USA des John F. Kennedy, ja, war das ein ganz exemplarischer Punkt. Viele, die beim Tod Kennedys mit Fackeln auf die Straße gegangen sind, in Tränen in den Augen, ich gehörte auch dazu, ja, waren dieselben, die 1968 USA, SASS schrieben. Das war ungefähr fünf Jahre später. Ja. Dann war es, wenn wir bei dem Ereignis noch bleiben, natürlich ein Unterschied ums Ganze, ob ich jetzt sagte, es gab ja die Notstandsgesetze, ja. Ob ich jetzt sagte, dort wird eine Notstandsübung abgehalten, ein bisschen sowas war das, das sollte auch ein Souveränitätsbeweis der Bundesrepublik sagen, die haben das im Griff, ja, die führen diesen Schah von Persien 7 Tage lang durch die ganze Republik mit ungeheurem Polizeiaufwand, aber es war etwas anderes, ob wir dann sofort sagten, das war die Demonstration dessen, was uns erwartet. Das heißt, es stand das Gespenst von Faschismus im Raum. Und dieser Tod war dann nicht der Tod, nicht der Akt eines durchgeknallten Polizisten, sondern das war eine planmäßige Notstandsübung, die uns am Ende gezeigt hat, wo es hinführt, wenn man aufmuckt. Ja. Also da würde ich sagen, als Historiker und als Zeitzeuge, beides, ja, klaffen eben meine Beurteilung als Historiker und die des Zeitzeugen ganz auseinander. Von heute aus gesehen war das nicht der planmäßige Akt, einen Studenten mal exemplarisch zu erschießen, aber wir haben es sofort so aufgenommen. Sie haben auf uns geschossen und damit stand eine sofort ungeheure Verschärfung im Raum. Gut, also das sind alles solche Beschleunigungsfaktoren, die ich dort eben herbeizitieren möchte. Was ja noch dann in dieses Bild gehört, war ja, dass Rudi Dutschke beispielsweise eben dann unmittelbar nach diesen Ereignissen ja dort Veranstaltungen macht in Berlin, Reden zum 17. Juni. Oder Notizen macht, in denen es plötzlich um einen Freistaat West-Berlin, auch das Wort Machtergreifung kommt vor, ja. Also um das unglaublich verwegene Projekt, wenn man es überhaupt so nennen will, genau an dieser Nahtstelle des Kalten Krieges die Dinge ins Schaukeln zu bringen. Ja. Das war die Zeit, wo die Roten Garden in Hongkong wüteten. Also wenn er vom freien West-Berlin, hat er glaube ich Hongkong eher vor Augen, als etwa das sowjetische Freistaatsprojekt. Im Gegenteil, auch der östlichen Seite war das ja äußerst unheimlich, was dieser DDR-Abhauer dort, bitte?
Sie meinen nicht Hongkong.
Hongkong. In Hongkong tobten die Roten Garden damals.
Im
britischen Hongkong. Das, genau. Ja, im britischen Hongkong. Und also auch China und die Kulturrevolution war ja einer der großen Resonanzräume dieser Bewegung. Ja? Weltweiter Aufstand der Jugend gegen die alten Mächte und in Hongkong. Gut, also jedenfalls Freistaat West-Berlin und ein Rütteln an im Grunde diesem ganzen Weltzustand. Ja? Kleiner hatte man es jetzt nicht mehr. Es war eine Sprache von Weltrevolution und im Frühjahr, im Februar 82, das für mich, könnte ich sagen, das zweite Erweckungserlebnis, fuhr man zu diesem Vietnam-Kongress nach Berlin und da stand groß drüber wieder das Che Guevara-Wort, die Pflicht des Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen, und die Rede von Dutschke endete ja mit dem Satz und die Frage an uns, die Revolutionäre, wie wir uns plötzlich definierten, ist es, ob wir uns selbst revolutionieren können. Das heißt, unsere bürgerlichen Hemmungen niederreißen können, uns selbst wirklich zu revolutionieren, im eigentlichen Sinne des Wortes machen können. So, das war dieser ganze Bewegungsstrom, in dem natürlich Vietnam ein ungeheures Schlüsselereignis war. Dieser Vietnamkongress 68 fand ja gewissermaßen im Widerschein dieser Tet-Offensive des Vietcong statt, also des Versuchs einer frühen Entscheidungsschlacht unter fürchterlichen Verlusten und Verheerungen. Also alles hatte so eine Endkampf, so etwa eine drängende Endkampfperspektive. Aber wir alle waren noch Angehörige von einer Generation gewesen, der Anfang 67 alle Jugendforscher bescheinigt waren, dass sie hedonistisch, individualistisch, nicht besonders politisch orientiert und berufsorientiert gewesen sei. Ja. Also waren Prozesse der Beschleunigung in ungeheurem Tempo vorangegangen. Sehr stark unter dem Eindruck dieser Entwicklung in der Welt da draußen, aber eben immer mit diesem Element dieser inneren Resonanzen. Ich überschlage jetzt mal die Frage, die ja diskutiert worden ist, das könnte man in der Diskussion vielleicht nochmal, ob die deutsche Teilung ein spezifisches Motiv gewesen sei. Also Dutschke, Rabehl und andere waren ja Abhauer aus der DDR. Rabehl behauptet, ein Drittel des Berliner SDS sei ein Abhauer aus der DDR gewesen. Meine Antwort darauf ist, dass es jedenfalls, Rabehl hat das ja dann sogar mit seiner nationalrevolutionären Wendung darauf gebracht, dass da ein nationalrevolutionärer Impuls mit drin gewesen sei. Sicher nicht völlig falsch, aber ich würde sagen, wenn man so eine Archäologie der Gefühle betreibt, dann ging es, glaube ich, für Rudi Dutschke nicht darum, nach Luckenwalde zurückzukehren, sondern er wollte, wenn schon, den Weg des Che gehen oder so. Also wenn es einen deutschen Subtext an dieser Bewegung, und das hat dann auch schon mit der RAF zu tun, gab, dann war es gerade dieses Hypertroph-Weltrevolutionäre daran. Also diese umstandslose Identifikation seiner selbst mit den Interessen der Welt, der Menschheit, der Geschichte. Also dieses Schwelgen in supranationalen oder, wie man damals kubanisch sagte, trikontinentalen Großraumperspektiven, ja, war, würde ich sagen, eher eine der Kompensationen für das, was man vielleicht als die Identitätslosigkeit dieser westdeutschen Nachkriegsgeneration beschreiben könnte, von der auch Abel und Dutschke durchaus gerne gesprochen haben. Und das war vielleicht das Deutsche daran. Aber da kommen wir vielleicht dann gleich im Zuge der RAF nochmal drauf. Eine andere Frage ist, ob es im Ressentiment gegen die Hauptsiegermacht USA nicht nationale Subtexte gab. Hier würde ich sagen, dass es Elemente eines subtilen Revanchismus, glaube ich, in allen linksradikalen Bewegungen dieser Zeit in Westeuropa gegeben hat. Alain Finkielkraut zum Beispiel hat in Bezug auf die Pariser Linksradikalen des Mai 68 gesagt, wir konnten es den USA nicht verzeihen, dass sie uns 1945 befreit hatten. Also sozusagen dieses, ich meine, Sie müssen das ja auch in der großen Bewegung des Aufstiegs der USA und des Niedergangs Europas sehen. Ja. Und insofern waren solche subtilen Elemente da, aber ich würde sie eigentlich nicht als das Prägende und Bestimmende nehmen wollen. Wenn ich mal vorgreife, dann gibt es allerdings dann in den Texten der RAF später tatsächlich erstaunliche Untertöne. Das war allerdings eben auch schon in einer avancierten Situation. Also die große Prozesserklärung von Stammheim, 200 Seiten lang. Ja. Da findet man dann solche Sätze, in denen es also zum Beispiel heißt, die Metropolen des Weltsystems sind von der Avantgarde des Weltproletariats, dem Krieg der Dritten Welt, eingekreist. Das war also der Rahmenzusammenhang. Und hier war jetzt also die mit aufgepäppelte Bundesrepublik unter der willigen Mitarbeit von Ex-Nazis zu einer Halbkolonie des US-Imperialismus geworden. Ja. Deswegen waren die Klassenkämpfe in der BRD nicht mehr in einem nationalen Rahmen zu sehen, sondern Ausdruck des globalen Widerspruchs des internationalisierten Kapitals. So weit, so gut. Dann ist die Rede von der Kolonisierung Westdeutschlands durch die US-Besatzer nach dem Krieg. Und das habe sich nicht anders abgespielt, Zitat, als gegenüber der autochthonen Bevölkerung eines besetzten Landes in der Dritten Welt. Also wir waren besetzt und unterdrückt. Die Einführung einer bürgerlichen Demokratie und die Re-Education durch die alliierten Besatzer habe, Zitat, der rassistischen Behauptung einer spezifischen Charakterstruktur des deutschen Volkes sich aufgebaut, das nämlich von Natur aus antidemokratisch sei. Das aber sei nichts anderes gewesen, Zitat, als der Versuch der Besatzungsmacht, die Identität des unterworfenen Volkes zu vernichten, das Bewusstsein seiner historischen Existenz auszulöschen. Ja, also O-Ton RAF 1975. Also da sind natürlich massive nationale Subtexte drin, nur ich würde dasselbe sagen wie in Bezug auf Dutschke. Trotzdem hat es überhaupt keinen Zweck, nun die RAF in eine Art ETA oder IRA zurückzuverwandeln, sondern sie war eben die rote Fraktion einer kämpfenden Weltarmee des Proletariats, die genau in diesem Kontext eben alle diese Unterströmungen, Ressentiments aufgehoben wissen wollte. Der Beginn des bewaffneten Kampfes geht ja eigentlich auf diese Tupamaros Berlin, München zurück im Winter 69-70, in der Selbstbezeichnung als Tupamaros steckte diese Identifikation mit diesen lateinamerikanischen Stadtguerillas, die nach dem Scheitern dieser guevaristischen Fokusprojekte, die ja vom Land die Städte einkreisen wollten, eben nun eine Stadtguerilla hervorgebracht hatten und praktizierten. hier findet man sich eben in diesem historischen Moment, wenn man sich den nochmal näher betrachtet, an einem politischen Datum, wo eigentlich weder innenpolitisch noch im Feld der internationalen Politik es eine spezifische Schlüssigkeit gibt, warum man in dem Moment einen bewaffneten Kampf in der Bundesrepublik eröffnet. Es war ja Wochen und Monate nach dem Machtwechsel in Bonn, also Willy Brandt, Bundeskanzler, Ende des CDU-Staates, des scheinbar ewig währenden CDU-Staates. Und auch außenpolitisch, Friedensfühler in Vietnam. Es gab eigentlich weniges, was genau in dieser Situation auf dieses Ziel. Man muss es also in seiner ganzen innengesteuerten Dynamik, in seiner Bewegungsdynamik eher versuchen zu verstehen, als aus der Situation heraus. Das erste RAF-Manifest beginnt ja dann auch mit dem Mao-Zitat: Wenn der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht. Also das Ganze war ja auch sehr maoistisch eingetönt. Und dieses Zitat besagte ja, also man muss sich in eine Situation hineinbringen, ja, in der es eine offene Kampfsituation, in der dieses System seine demokratische Maske fallen lässt. Und wir, indem wir den Kampf eröffnen, zeigen den faschistischen Kern dieses Systems. Da man sich nun in einer sozialliberalen Periode befand, musste man jetzt die Sozialdemokratie als einen modernisierten Sozialfaschismus beschreiben. Das zieht sich durch alle Schriften zu, hindurch, und die neue Ostpolitik war dann zum Beispiel eine im Geiste des Antikommunismus plus deutschem Drang nach Osten kaschierte Politik der Subversion des östlichen Lagers und der Infiltration. Das war allerdings etwas, was keine Spezialdoktrin der RAF war, sondern das war in einem weiten Spektrum dann auch von maoistisch, marxistisch-leninistisch orientierten neokommunistischen Gruppen wurde das annähernd so ähnlich gesehen oder theoretisiert. Was ins Zentrum rückte, war umso mehr, als in Vietnam auch Anbahnungen waren, dann flackerte es wieder auf, aber ins Zentrum rückte der Palästina-Konflikt. Und daran aufgehängt ein linker Antizionismus. Der erste Schuss gewissermaßen im bewaffneten Kampf in Deutschland hätte ja ein Bombenanschlag gegen das jüdische Gemeindezentrum in Berlin just am 9. November 1969 sein sollen, natürlich im vollen Bewusstsein der Symbolik. Im Sommer davor war ja ein Gründungskader der bewaffneten Gruppen, die eher ja aus dem subkulturellen Underground am Rande der eigentlichen politischen Bewegung kamen, als aus diesem politischen Bewegungskern des SDS, darunter eben der Chef der Kommune 1, Kunzelmann, Rauch, Thomas Weißbecker, Ina Siebmann und andere, waren ja fast wie so im Irrflug nach Palästina gefahren. Auch da waren sie im Übrigen nicht die Einzigen. Es gab, so wie man sich 68 auf Kuba gesammelt hatte, sammelten sich viele westliche Linke 69 in den Lagern in Palästina, um dort irgendwie mal an dem realen bewaffneten Kampf zu schnuppern gegen den Imperialismus und sich irgendwie ein bisschen auch zu trainieren. Und dann kamen sie wie Veränderte zurück. Ja, was war das? Bombenanschlag am 9. November 69, Ausbruch des alten, irgendwie verdrängten, aber doch schlummernden deutschen Antisemitismus. Solche Konnotationen oder solche Elemente mag und wird es darin gegeben haben, aber wenn schon, würde ich sagen, in der vertretenen Form eines Antisemitismus wegen Auschwitz. Also die Auschwitz-Referenzen waren ja ständig präsent, die hatten Auschwitz gemacht. Und sie wollten uns wieder nach Auschwitz bringen, was sollte uns dann nicht erlaubt sein, um das zu verhindern? Ja, also Auschwitz war ein Element der moralischen Selbstermächtigung und es war ein totales Argument, wenn die Auschwitz machen konnten, was sollten wir dann nicht machen dürfen? Und es war auch ein Argument der Selbstentblockierung, der moralischen Entfesselung, der moralischen Selbst Entblockierung. Nun muss man allerdings sagen, dass dieser Bezug eben, also dieser Antizionismus, dieser militante Antizionismus, der zu einem festen Bestandteil dieser radikalen neuen Linken wurde, in diesen, speziell in den Jahren ab 69, ja eben nicht auf einen terroristischen Lunatic Fringe beschränkt war, sondern ganz beträchtliche Teile, ich würde fast sagen die Mehrheit der alten wie der neuen Linken damals erfasst hatte. Zionismus war ja nicht einfach Israel oder eben die zionistische Bewegung, sondern das war in dieser Literatur, zum Beispiel in einem sowjetischen Schrifttum, das von der Akademie der Wissenschaften produziert wurde, in gespenstischen Ausmaßen, war das ja ein weltweiter Faktor, der eigentlich den militärisch-industriellen Komplex des US-Imperialismus kontrollierte, die Presse kontrollierte, alles Mögliche kontrollierte, fast so etwas wie die schwarze Seele des Weltimperialismus. Das war ja auch auf Konferenzen der UNO und auch in allen antikolonialen Befreiungsbewegungen fast Common Sense, dass Zionismus ein Ausfluss von Kolonialismus, Faschismus und Speerspitze des Imperialismus sei. Das heißt, in diesem Sinne handelt es sich darum, als deutsche Linke und neu getaufte Revolutionäre sich in dieser zentralen Frage nicht aus dem Strom praktisch aller antikapitalistischen und antiimperialistischen Bewegungen auszuklinken. Also man war in einem Bewegungsstrom. Wer gesagt hätte, wir als Deutsche speziell, wir können das nicht, wir dürfen das nicht, ja, hätte damit gezeigt, dass er als ein wahrer Weltrevolutionär in dieser historischen Situation nicht funktionieren kann. Der hätte sich dort in eine Sonderposition begeben müssen. Dennoch bleibt es natürlich erklärungsbedürftig, warum gerade die deutschen terroristischen Gruppen, zwar alle drei Strömungen, die es gab, 2. Juni, revolutionäre Zellen, im Laufe der 70er Jahre in eine fast symbiotische Beziehung zu den extremsten Gewaltfraktionen der PLO gerieten. Bitte? Die revolutionären Zellen, RZ, also die ja sogar am allermeisten, denn Harald Weinrich zum Beispiel, aus Frankfurt kommend, wir kannten ihn ja, oder Erlangen, war dann ja die rechte Hand von Carlos. Ja. Nun gut, auch hier würde ich sagen, das führte dann ja zu diesen bestürzenden Situationen von Entebbe, die allerdings auch einen großen Teil der Linken bestürzten, eben mit dieser Selektion jüdischer und nichtjüdischer Passagiere bei der Flugzeugentführung 1976, eben durch ein Kommando der revolutionären Zellen an der Seite eines palästinensischen Kommandos. Nun hat ja auch den Grundlagentext dieses militanten Antizionismus ausgerechnet eine Person wie Ulrike Meinhof geschrieben, und zwar ausgerechnet in ihrer Zelle in Köln-Ossendorf. Nämlich eine monströse Eloge auf das Olympia-Attentat des Schwarzen September in München 72, bei dem ja übrigens auch ihr eigener Name auf der Liste der Freizupressenden stand. Sie erinnern sich an dieses Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München 62. Sie schrieb darauf eine Eloge als die vorbildliche antiimperialistische, internationalistische, antifaschistische Tat schlechthin. Also ich bleibe jetzt mal nicht dabei, wie man in einer Haftsituation, von der sie selbst natürlich dann sagte, der politische Begriff dafür ist Gas, also in einer Art Gaskammer sitzend, diesem berühmten Köln-Ossendorf, eine Schrift dieser Art schreiben konnte. Mir fällt es trotz allem schwer, Ulrike Meinhof zum Prototypus eines linken Antisemitismus zu machen, rein biografisch. Sondern ich würde auch dort sagen, dass eben ein ziemlich komplizierter und verquerer Zusammenhang war, in dem eben dieses ganze Auschwitz-Argument in dieser neuen westdeutschen Linken eben ja, wie so ein etwas, was man von sich abtun musste. Also in den Flugblättern von 69 hieß es ja, wir müssen unseren hilflosen Antifaschismus überwinden oder unseren Judenkomplex. Also wollte man ein Weltrevolutionär sein im vollsten Sinne des Wortes, dann durfte man auch davor nicht zurückschrecken. Nein, im Gegenteil, man muss es gerade beweisen, dass man auch an dieser vordersten Linie des Kampfes gegen den Kolonialismus in Palästina eben Hand in Hand ging. Das könnte man noch vertiefen. Ich will mich jetzt nur darauf beschränken zu sagen, dass der Antizionismus auf dem Hintergrund dieses auch dann ja realen Nahostkonfliktes dieser Zeit auch das Hauptfeld war, in dem sich praktische Kontakte zwischen westdeutschen terroristischen Gruppen und auch den alten KP-Milieus, soweit ich das erkennen kann, entwickelt haben. Das ist ja auch eine viel diskutierte Frage. Wie war das Verhältnis eben zur DDR, zur Stasi, zu diesem ganzen sowjetischen Kontext? Ulrike Meinhof kam ja aus diesem alten KP-Kontext. Es ist ja bezeugt, dass sie nach der Baader-Freischießung dann auch in Ost-Berlin eben Kontakte wiederhergestellt hat. Ihr ehemaliger Führungsoffizier hat behauptet, um auszusteigen, halte ich für fraglich, plausibler vielleicht, um den sicheren Transit über die Friedrichstraße und Schönefeld nach Palästina im Sommer 1970 zu gewährleisten. Soweit ich sehe, war dieser RAF-Stasi-Komplex lief im Wesentlichen über die Parallelität dieser nahöstlichen Verbindung der DDR einerseits und der westdeutschen Gruppen andererseits, die ja eben in einem ganzen Feld von Botschaften, von Geheimdiensten und so weiter sich bewegten und wo zwischen Prag, Budapest und Sofia eben vieles abgewickelt wurde. Die Chinesen übrigens hielten sich ja bei allem militanten Antizionismus aus diesem ganzen Kontext heraus und sie stellten auch keine Kontakte zu Gruppen dieser Art her. Ja. Muss man einfach nur mal feststellen, anders verhielt es sich, das war noch so eine Zwischengröße, mit denjenigen Ländern und Parteien, die in diesem großen innerkommunistischen Schisma zwischen China und der Sowjetunion sich weder auf die eine noch die andere Seite festgelegt haben. Das betraf vor allem die Nordkoreaner. Sie betrieben nicht nur eine konspirative und äußerst aktive Politik der Förderung des Terrorismus in Asien, speziell auch Japan, japanische Rote Armee-Fraktion und im Nahen Osten, Attentat von Lod, Japaner machen dort mit Palästinenser zusammen ein Massaker auf dem Flughafen, sondern man könnte auch fast davon sprechen, dass es zeitlang eine Achse Algier-Pyongyang gab, an die sowohl übrigens bewaffnete US-Gruppen auch, Black Panther und so weiter, wie westeuropäische und besonders dann die deutschen Gruppen andockten, eben besonders sogar die revolutionären Zellen, die internationale Ebene in ihrer Verbindung mit dem bewaffneten Arm der PFLP, das war eine der linken militantesten Fraktionen der PLO und einer so horriblen Einzelfigur wie diesem Venezolaner Carlos mit seiner deutschen Freundin Magdalena Kopp, die ja unlängst darüber ein geradezu erbarmungswürdiges Erinnerungsbüchlein geschrieben hat. Was die Sowjetunion betrifft, war die partielle Förderung dieses internationalen Terrorismus, partiell, eher wenn schon Teil eines Spiels mit verteilten Rollen. Offiziell herrschte ja, das muss man bedenken in dieser Zeit, zwischen den Supermächten eine Politik der Détente. Tatsächlich versuchte die Sowjetunion, vor allem im Windschatten der katastrophischen Politik und der epochalen Niederlage der USA in Indochina 1976, 75, 76, noch einmal zu einer weltpolitischen Offensive anzusetzen, die angesichts des Zusammenbruchs 89 natürlich umso gespenstischer anmutet und wahrscheinlich sogar zum eigenen Kollaps ganz erheblich beigetragen haben dürfte. Aber zu diesem weltpolitischen Ausgreifen der UdSSR in den 70er und 80er Jahren gehörten ja eben nicht nur Rüstung mit Mittelstreckenraketen, Langstreckenbomber, atomare U-Boote, Aufbau einer alle Weltmeere umflügenden Armada, samt den dazugehörigen Stützpunkten, sondern dazu gehörte auch das Schüren und Radikalisieren der letzten Kolonialkriege und Bürgerkriege in der Dritten Welt, vielfach im Übrigen in erbitterter Konkurrenz, was das angeht, mit den Chinesen. Dazu gehörten diese kommunistisch inspirierten Putsche und Umstürze in Afghanistan, Südjemen, Äthiopien, einschließlich der direkten Entsendung sowjetischer Expeditionskorps und die massive Subventionierung und Aufrüstung der von diesen pro-sowjetischen Kräften errichteten Volksdemokratien. Die Zahl der Volksdemokratien vermehrte sich ja bis in die frühen 80er Jahre hinein, unablässig, was im Zuge des Zusammenbruchs weniger als 7, 8 Jahre später dieses ganzen weltumspannten Reiches natürlich fast unglaublich anmutet. Und dazu gehörte dann auch das Päppeln der kubanischen Politik des Revolutionsexports auf allen drei Kontinenten, vor allem in Afrika, am massivsten in Angola. Und im Zentrum dieser nahöstlichen Konflikte gehörte dann das Spiel mit den radikalen Fraktionen der PLO und mit allen Regimes und Geheimdiensten der arabisch-nationalistischen Regimes wie Libyen, Syrien und Irak natürlich mit in dieses Bild. Und in diesem Kontext, so wie ich es sehen würde, stand dann auch ein vorsichtiges und partielles, eher indirektes Spiel mit terroristischen Gruppen in Westeuropa, wie der RAF, wie den Revolutionären Zellen und dem 2. Juni, partiell auch den italienischen Roten Brigaden. Meistens geschah das dann unter Einschaltung von Stellvertretern, und hier neben den bulgarischen, tschechischen, ungarischen Geheimdiensten dann vor allem auch der Stasi. Inwieweit es auch eine direkte Unterstützung von Seiten der DDR in der letzten Phase für diese zweite und dritte Generation der RAF gegeben hat, also tatsächlich so etwas wie Waffenlieferung, Training, logistische Hilfe, kenne ich nur aus einer Episode mit Christian Klar und anderen. Das spielt, glaube ich, schon Anfang der 80er Jahre. Aber insgesamt liegt das im Dunkel. Ich bezweifle allerdings auch, dass man irgendwie auf einen ganz dicken, fetten Strang der Steuerung oder irgendetwas Ähnlichem stoßen wird, sondern es handelte sich letztlich um ein Ausstiegsprojekt für eben diesen Teil, der dann in die DDR ging. Das war natürlich eine Hilfestellung, denn die nicht mehr kämpfen wollten, die musste diese RAF entsorgen, wenn sie weiterkämpfen wollte. Es ging um die Transits immer und es ging um indirekte Hilfestellung. So etwa würde ich das sehen. Und wenn Sie dann auch nochmal sich an diese wunderbare Szene beim Würstchenbraten am See in dem Film Die Stille nach dem Schuss von Schlöndorff erinnern, das Drehbuch hat ja der Wolfgang Kohlhaase geschrieben, also ein alter DDR-Autor. Und wie die Chemie zwischen diesen 2. Juni und RAF-Menschen dort und diesen Stasi-Leuten funktionierte oder eben auch nicht funktionierte, ja, dann denke ich, muss man das irgendwie auf seinem Platz lassen, diese ganze Geschichte. Und muss ja auch bedenken, dass überhaupt die DDR in dieser Zeit und auch das ganze, auch der sowjetische Block, ja mit diesen westlichen Linksradikalismen teilweise in einer schon komisch anmutenden oder absurd anmutenden Weise obsessiv beschäftigt war. Also ich habe zum Beispiel eine Doktorarbeit an der Stasi-Hochschule gefunden in der Abteilung Terrorabwehr der Stasi, ja, die messerscharf bewiesen hat, dass die maoistischen und trotzkistischen Gruppen jetzt die Haupteinflussinstrumente des Weltimperialismus zur Unterminierung des sozialistischen Lagers gewesen seien. Ja, das war im Jahr 1976. Ja. Also, und da bin ich dann auch fertig, für alle diese Leute, die sich dann auch in eine Sphäre des internationalen Terrorismus einklinken, aus dieser ganzen westdeutschen terroristischen Szene. Und das waren ja dann in der zweiten Generation speziell und auch in der dritten fast alle. Ja. Die RAF wurde über den Libanon, über Palästina wieder aufgebaut. Ja. Alle bewegten sich in dieser Sphäre, die Entscheidungen fielen, da saßen sie in Bagdad oder so. Ja. Dieser ganze Showdown 77 mit der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, ja, ist ja eine Entscheidung, die zwischen den RAF-Kadern und den PLO-Kadern in Bagdad getroffen wird. Ja. Und auch das Signal der Entschießung von Schleyer kommt aus Bagdad. Ja. Also dann ist das natürlich der Kontext und ein Aussteiger, wie Hans-Joachim Klein hat das ja auch sehr eindrücklich geschildert, wie so ein wirklich im Grunde ja randständige Figur der Bewegung. Wie er, der nun plötzlich in dieses OPEC-Attentat und in diese ganze Szene, wie sie am Flughafen von schwarzen Autos der Geheimdienste abgeholt werden, wie sie mit Leuten aus der Regierung dinieren, wie sie weitergereicht werden in das Lager nach Südjemen oder nach Libanon und so weiter. Das war natürlich dieser ganze erweiterte Raum dieser speziell auch deutschen terroristischen Gruppen der 70er Jahre. Und einen zwingenden Zusammenhang, und da bin ich fertig, also zum 2. Juni, auch zum Krieg in Vietnam. Wen hat es dann gekümmert, was eigentlich nach der Befreiung in Vietnam und Kampuchea passierte? Nicht? So sehr hat uns Vietnam bewegt. Und dann, was war dann? Ja, den kann ich nicht sehen, sondern man muss sich das vorstellen, dass das als ein abgesprengtes Segment dieser radikalen Jugendbewegung dieser Zeit sich dann in seinen eigenen Orbit begab. In dem Moment, wo Blut geflossen war, und das war ja bei dieser ersten eigentlich noch slapstickartigen Befreiungsaktion, so war sie gedacht. Ja. Man hält die Pistole vor, man darf nicht raus aus dem Fenster, wir sind weg. Ja. Nein, dann lag aber da ein angeschossener Mann, blutend. Und dann gab es die ersten Shootout mit der Polizei. Also man verbrannte die Brücken hinter sich, man war on the run und dann musste man auch Sinnstiftung des Sinnlosen betreiben und schöpfte sich für jede Kommandoerklärung aus dieser internationalen Sphäre, in der man sich offen angeblich als eine Fraktion der Weltarmee des Proletariats bewegte, schöpfte man dann seine Argumente und seine Sinnstiftung sozusagen. Ja, so, jetzt habe ich ihn schon. Viel zu viel erzählt, wir haben viel zu wenig Platz für Diskussion.
Ja, Entschuldigung. Vielen Dank.